und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen. Heute diskutieren für euch Martin Storr aus Starnberg,
Achmed Madisch aus Frankfurt
und Jochen Labens aus Siegen.
Und in der heutigen Folge, da haben wir für euch das Thema Reizdarm vorbereitet. Reizdarm, naja, was ist das eigentlich? Wenn man die Zeitungen liest, wenn man Fernsehen schaut oder wenn man ins Internet geht, dann ist das wahnsinnig häufig und irgendwie hat man den Eindruck, jeder hat einen Reizdarm. Aber ist es tatsächlich so, dass Reizdarm eine echte Erkrankung ist oder ist Reizdarm nur eine Verlegenheitsdiagnose? Achmed, ich hatte neulich in der Sprechstunde jemand, der kam zu mir mit Bauchschmerzen und hatte das Problem, er verträgt vieles nicht. Wie grenze ich denn jetzt einfach mal Verdauungsschwierigkeiten von einem echten Reizdarm ab?
Ja, ich glaube, da muss man schon so ein bisschen in die Anamnese einsteigen und natürlich fragen, wie lange diese Beschwerden schon bestehen. Gibt es systematische Trigger für die Auslösung seiner Beschwerden? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wenn der Patient dann irgendwie uns widerspiegelt, naja, mal ist es dies und mal ist es das andere, dann würde man eher ja von einem unruhigen Bauch, wenn man so will, sprechen und schon auch in Richtung Reizdarmsyndrom denken. Aber um die Diagnose Reizdarmsyndrom zu stellen, reicht ja nicht nur das Gespräch. Das zeigt natürlich sehr typische Krankheitsbeschwerden auf der einen Seite und natürlich auch der immer wiederkehrende Verlauf der Erkrankung mit unterschiedlichem Beschwerdeausmaß. Ich glaube, Patienten können das häufig auch gar nicht so sehr eingrenzen, ihre Beschwerdesymptomatik. Also wenn man fragt Bauchschmerzen, na, wo tut's denn weh? Dann ist es mal rechts oben und mal links unten. Insofern sind das schon typische Schilderungen. Das ist natürlich die Basis. Und wir haben ja eine Reizdarmleitlinie in 2021 aktualisiert und da steht eben drin, um zur Diagnose Reizdarmsyndrom zu kommen, müssen im Grunde genommen zwei Kriterien erfüllt sein. Auf der einen Seite natürlich die typische Schilderung und Beschwerdesymptomatik der Patienten und auf der anderen Seite dann natürlich der gezielte Ausschluss von anderen Erkrankungen, die im Grunde genommen oder Erkrankungen, die mit ähnlichen Beschwerden einhergehen. Also zur Diagnose zu kommen, da reicht nicht das Gespräch, aber das Gespräch gibt einem schon einen sehr guten Hinweis, dass es vielleicht in diese Richtung gehen kann. Und natürlich ist die Abgrenzung zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten im eigentlichen Sinne nicht so einfach, weil natürlich die Übergänge fließend sind. Aber da werden wir vielleicht später in dieser Sendung nochmal gezielt drauf zu sprechen kommen, wo eben auch die Nahrungsmittel beim Reizdarmsyndrom eine Rolle spielen. Das ist so ein bisschen letztlich das, was man in einem ersten Gespräch mit einem Patienten ableiten kann. Aber dann ja folgt doch relativ die Diagnostik, worüber wir ja schon gesprochen haben. Aber Martin, vielleicht du, da gebe ich jetzt mal die Frage zurück. Der sitzt ja jetzt bei dir, der Patient. Was ist dein nächster Step?
Spannende Frage, was mein nächster Step ist, weil viele Menschen kommen ja eigentlich schon mit dem, was sie im Internet gefunden haben. Und wenn man sie lang genug reden lässt, dann präsentieren sie schon eine Diagnose. Ich glaube, ich habe Histaminprobleme oder ich glaube, ich habe eine Laktoseintoleranz. Wenige sagen, ich glaube, ich habe ein Reizdarmsyndrom. Es gibt ja ganz klare Kriterien, wann wir ein Reizdarmsyndrom definieren dürfen oder diagnostizieren dürfen. Das eine ist ja chronische Beschwerden und da sagt die Leitlinie, 3 Monate innerhalb eines Jahres sollen betroffen sein. Die müssen sozusagen nicht am Stück sein, sondern man kann 2 Wochen Beschwerden, 2 Wochen Pause, 2 Wochen Beschwerden, 2 Wochen Pause, 3 Monate im Jahr. Und die Leitlinie sagt, diese Beschwerden sollen nicht nur vom Patienten auf den Bauch bezogen sein, sondern vom Arzt irgendwie auch. Und diese Beschwerden, die können Bauchschmerzen sein, Bauchkrämpfe sein und können dann zusätzlich irgendwie die Stuhltextur betreffen, also zu weicher Stuhl, zu harter Stuhl, zu seltener Stuhl. Das ist das Kriterium Nummer 1. Kriterium Nummer 2 ist, dass letzten Endes die Lebensqualität durch diese Beschwerden relevant beeinträchtigt sein muss. Da muss ich natürlich sagen, wenn der Patient bei mir in der Sprechstunde ist, dann muss die Lebensqualität schon enorm beeinträchtigt sein, weil wer sich auf den Weg macht, um in der Arztpraxis möglicherweise eine halbe Stunde, eine Stunde oder sogar eineinhalb Stunden zu warten, bis man mal einen Arzt sieht, der muss schon eine Einschränkung der Lebensqualität haben. Das finde ich das Einfachste. Und auf diese beiden Dinge horche ich so ein bisschen, ne? Ob auch ich den Eindruck habe, dass es wirklich eine Erkrankung ist oder ob es rein mit der Ernährung zu tun hat. Denn viele Menschen verwechseln die Tatsache, dass Rohkost oder viele Ballaststoffe, viele Smoothies Bauchschmerzen machen mit dem Reizdarmsyndrom. Und das ist es im Prinzip nicht. Und das ist unsere Aufgabe zu erkennen, wer geht jetzt in die Diagnostik, weil tatsächlich was Krankhaftes sein könnte. Und wer braucht es eher nicht, sondern braucht eher so das beratende Gespräch, dass man in der ersten Linie mal so ein bisschen auf die eigene Ernährung achtet. Wenn wir diese Sortierung machen in unserem Kopf, dann denken wir immer so ein bisschen drüber nach, was so die ganzen Ursachen sein könnten, die ein Reizdarmsyndrom auslösen, weil der Patient ja sofort fragt, warum habe ich das eigentlich? Jochen, warum haben Menschen ein Reizdarmsyndrom? Weißt du das?
Die Frage ist natürlich völlig berechtigt. Jeder hat sein Kausalitätsbedürfnis. Mir geht es ähnlich wie dir, dass die Patienten oft schon mit einer vorgefertigten Diagnose oder mit mehreren kommen, was sie aus dem Internet oder mit manchmal frei zugänglichen diagnostischen Maßnahmen für sich selber festgestellt haben. Und dann geht es irgendwo darum, tatsächlich diese Diagnose zu sichern. Und das wissen wir ja und das besprechen wir sicher auch noch, setzt eine Ausschlussdiagnostik voraus. Aber den Reizdarm als solchen, den kann man auch gut erklären, finde ich. Es ist ja schon eine Darmerkrankung. Die ist nur nicht mit makroskopischen Methoden sichtbar, sondern nur mit mikroskopischen oder physiologischen Methoden. Kann man irgendwo nachweisen, dass es Störungen auf Darmschleimhautebene gibt, die das Immunsystem betreffen, die Darmwandbarriere betreffen, die das enterische Nervensystem betreffen und die in enger Rückkopplung mit unserem Gehirn stehen. Und das Gehirn interpretiert diese Reize und sagt uns, wo wir vielleicht Schmerzen haben oder reguliert auch den Darm. Und das ist das, was man den Patienten klar machen muss, dass wir schon sehr genau wissen, dass es primär eigentlich eine Darmerkrankung ist, die wir aber mit den in der Routine verfügbaren Methoden gar nicht diagnostizieren können, sondern die erlauben es uns nur, andere Erkrankungen auszuschließen, die als wichtige Alternativen in der Diagnostik in Betracht kommen. Und die meisten Patienten, die ich sehe, kommen sozusagen am Ende der Nahrungskette. Die haben oft schon eine lange Historie hinter sich mit vielen Arztbesuchen, mit vielen Untersuchungen. Und es ist ihnen alles Mögliche angedichtet worden, von der schweren Typ-C-Gastritis über den zu langen Darm und ähnliche Dinge. Und sie wollen dann von mir eine Diagnose haben. Manchmal geht das schon anhand des Gespräches plus Analyse der umfangreichen Vorbefunde. Manchmal muss man aber diese Diagnostik dann auch noch selber machen. Aber das ist mein primäres Ziel, den Patienten klar zu machen, was sie haben und ihnen dann auch zu erklären, warum sie die Beschwerden haben, obwohl doch die ganzen MRTs und Spiegelungen unauffällig waren. Und das ist die Herausforderung, die wir, glaube ich, alle haben. Und das ist, denke ich, auch eine Aufgabe dieses Podcasts, klar zu machen, dass das Fehlen von irgendwelchen Krankheitsbefunden bei den ganzen apparativen Untersuchungen und Funktionstests, dass das letztendlich positive Kriterien für die Diagnose dann eines Reizdarmsyndroms sind, dann, wenn die Beschwerden irgendwo auch vom Arzt beziehungsweise vom Patientin oder Patient auf den Darm bezogen werden. Und ich glaube, das sind die Dinge, die man herausarbeiten muss. Und unsere Aufgabe ist es, hier zu zeigen, wie das denn nun praktisch funktioniert.
Obwohl, Jochen, beim Erklärungsmodell, da hast du ja vollkommen recht. Wir haben ja eine multifaktorielle Entstehung des Reizdarmsyndroms und wir haben natürlich es so, dass wir unterschiedliche Störungen zugrunde liegen haben, die zum Reizdarmsyndrom führen und nicht jeder Patient hat all diese Störungen, sondern wir haben schwerpunktmäßig bei dem einen eher eine Überempfindlichkeit der Bauchnerven, bei dem anderen ist es vielleicht die Mikroinflammation und bei dem nächsten dann eine Motilitätsstörung. Also ich mache es, das ist ja auch so richtig. Wir müssen natürlich dem Patienten auch ein Erklärungsmodell an die Hand geben. Also wenn wir Reizdarmsyndrom haben, wird er ja fragen, was ist denn das? Und da hast du natürlich vollkommen recht, wir können das nicht dingfest machen mit unserer Diagnostik, aber wir wissen, was die Störungen sind und ich bediene mich eigentlich sehr gerne ja dem Bauchhirn, den Nerven, die in Unruhe geraten sind, die überempfindlich reagieren und diese Beschwerden machen und dann eben auch noch im Sinne einer Darm-Hirn-Achse mit dem zentralen Nervensystem in Verbindung stehen. Und das ist ja auch das, was die Patienten sehr gut widerspiegeln können, dass in Stressphasen die Beschwerden stärker sind, in Ruhephasen dann auch besser sind. Ich bin sehr vorsichtig mit Mikroinflammation, mit Darmbarriere, weil da springen Patienten an und wollen natürlich, ja, wenn ich denn so eine Mikroentzündung habe, kann ich denn nicht da auch antientzündlich etwas tun oder wie kann ich denn auch meine Darmbarriere wieder korrigieren, obwohl das natürlich nachgewiesene krankhafte Störungen sind, bin ich da eher vorsichtig, dem Patienten das an die Hand zu geben, sondern ich gehe eher die Schiene der Bauchnerven oder erkläre über die Bauchnerven das Problem des Reizdarmsyndroms und wohl wissend, dass natürlich auch noch andere Störungen eine Rolle spielen. Ist das auch so dein Vorgehen, Martin, oder?
Ja, ist interessant eigentlich so ein bisschen mitzukriegen, wie wir selber so in diesem multifaktoriellen Geschehen ein bisschen herumschwimmen, ja. Und jeder hat einen anderen Ansatzpunkt. Ich versuche dem Patient, wenn er mich fragt, warum habe ich das, erstmal so ein bisschen zu entlasten. Da ist ja so ein bisschen auch so die Schuldfrage dabei. Habe ich was falsch gemacht? Was muss ich ändern? Kann ich was ändern? Und ich versuche immer so ein bisschen hierarchisch zu erklären. Ja, ich erkläre, wir haben einen bunten Blumenstrauß an vielen, vielen Ursachen, aber eine ganz wichtige Komponente ist das Erbgut. Ja, da sage ich immer, der liebe Gott und die Eltern haben, wenn überhaupt, was falsch gemacht. Also das Reizdarmsyndrom hat eine erbliche Komponente, selbst wenn wir die Gene jetzt im Detail und in der Vielzahl nicht benennen, aber es gibt eine genetische Komponente. Und dann erkläre ich meinen Patienten oftmals, dass auf diese erbliche Komponente irgendwas Auslösendes kommt, was wir, wenn wir lang genug drüber reden, vielleicht erfassen können. Oftmals aber auch nicht. Und dieses Auslösende ist dann, manchmal ist es eine Durchfallerkrankung im Urlaub, manchmal ist es eine Ernährungsumstellung, manchmal ist es eine Antibiotikatherapie oder manchmal ist es ein Lebensereignis, sei es ein Gewaltereignis oder sei es ein Operationsereignis, irgendwas, was dem Menschen möglicherweise erinnerlich ist. Und dann gehen lauter Mechanismen los, die man gar nicht mehr unter Kontrolle hat. Und diese Mechanismen, die spielen sich irgendwo an der Darmbarriere zum Beispiel ab, sind oftmals Mechanismen, die jetzt, so wie ihr es auch erklärt, Nervenzellen beinhalten, Immunzellen beinhalten und zu vielen Funktionsstörungen führen. Und bei diesem dritten Teil der Erklärung, da versuche ich den Patienten sozusagen wiederzuspiegeln, wo er selber ein bisschen steht. Und viele Menschen berichten in ihrem Beschwerdebild so Nervenkomponenten, die man dann so ein bisschen herausarbeiten kann, um sie verständlich zu machen. Das ist so meine Herangehensweise. Also ich versuche zunächst erstmal die Entlastung herbeizuführen, dass man jetzt pauschal nichts falsch gemacht hat. Das ist ja eine Sorge von vielen. Ich habe irgendwas in der Vergangenheit falsch gemacht und darum werde ich jetzt mit einer Erkrankung bestraft. Und das ist ein Aspekt, der viele bedrückt und da sind viele meines Erachtens auch sehr entlastet, wenn man diese Komponente so ein bisschen herausnimmt. Wenn man feststellt, naja gut, es gibt so einen Patiententypen, der zum Reizdarmsyndrom passt und den schickt man dann zur Diagnostik weiter, dann sage ich immer so, der typische Reizdarmpatient, so Reizdarm definierend, hat eine Beschwerdebesserung mit dem Stuhlgang, hat oftmals das Gefühl, dass wenn er auf der Toilette war, dass noch ein bisschen was drin sein könnte. Wir nennen das medizinisch das Gefühl der inkompletten Entleerung und hat oftmals ein großes Problem irgendwie um Luft im Bauch, Blähbauch, Flatulenz. Ich sage immer, wenn diese drei Dinge zusammenkommen, ist die Verdachtsdiagnose Reizdarm sehr groß.
Und er schläft nachts durch. Das muss
und er schläft nachts durch.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das ist eigentlich einer meiner ersten Fragen bezüglich der Beschwerden. Wollte ich jetzt nicht unterbrechen, aber es ist ein wichtiger Aspekt. Können Sie denn nachts durchschlafen? Und die Reizdarmpatienten können das ja. Andere mit anderen Störungen eher nicht. Und Reizdarmpatienten, es sei denn, sie haben Schlafstörungen, das muss man natürlich herausarbeiten, werden nachts nicht aufgrund ihrer Beschwerden wach.
Wenn so ein Patient mit dem Storcluster und diesen drei typischen Dingen, der nach Madisch nachts durchschlafen kann, beim Jochen in der Sprechstunde sitzt. Jochen, was ist denn so einfach in zwei, drei Sätzen das minimale diagnostische Programm, das so ein Patient durchlaufen soll, also der keinerlei alarmierenderen Beschwerden hat?
Also das, was ich initial machen würde, wäre orientiert auch an der Leitlinie, eine Basislaboruntersuchung. Ich mache bei praktisch allen Patienten, die eine Bauchproblematik haben, einen Ultraschall, wobei der zur Diagnose eines Reizdarmsyndroms nicht wesentlich beiträgt. Aber manchmal sieht man auch eine pathologische Darmkokarde oder ähnliche Dinge, denn Darm kann man ja oft ganz gut auch sonografieren. Und das wäre es mit Ausnahme bei Frauen. Dort würde ich auch immer eine gynäkologische Untersuchung empfehlen, wenn sie nicht in den letzten Monaten durchgeführt worden ist. Ich bin am Anfang, wenn ich diese Patienten sehe, erstmal ein bisschen zurückhaltend, was eine Darmspiegelung angeht. Das mache ich dann, wenn die Patienten in einem Alter sind, wo man auch an Vorsorge denken kann. Da strebe ich das gleich an. Wenn das nicht der Fall ist, meinetwegen, sie sind 25 Jahre alt, es gibt keine Familienanamnese für Darmkrebs oder ähnliche Dinge, dann warte ich damit ab. Die Darmspiegelung kommt irgendwann, aber sie gehört bei mir nicht zur initialen Aufarbeitung dieser Problematik. Gerne mache ich auch Stuhluntersuchungen. Kalprotektin zum Beispiel, insbesondere wenn dünnerer Stuhl mit im Spiel ist. Das ist, glaube ich, etwas, was die Patienten dann auch beruhigt, wenn da nichts Besonderes ist. Gelegentlich mache ich auch mal einen Test auf okkultes Blut, wenn die Patienten vielleicht etwas älter sind. Das dient dann auch der Beruhigung an dieser Stelle. Aber das ist auch, wie gesagt, meine persönliche Vorgehensweise, weil ich auch viele Patienten sehe, die schon viel an Diagnostik hinter sich haben.
Ich glaube, was auch klar ist, wir wollen keine Wiederholungsdiagnostik. Ich glaube, wenn Patienten mit einem Paket an Untersuchungen kommen, die Beschwerdesymptomatik sich eigentlich komplett nicht verändert hat und sie eigentlich noch das nochmal schildern, was sie schon vielen Ärzten geschildert haben, dann muss man also überhaupt nicht die fünfte Koloskopie durchführen, weil da werden wir auch nichts finden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass eben Wiederholungsdiagnostik, wenn man dann mal auch Diagnostik durchgeführt hat, dann eben auch unbedingt vermeidet. Obwohl natürlich, weiß nicht, mir geht es häufig so, dass Patienten das auch so ein bisschen einfordern, weil sie eben auch unsicher sind. Sie wurden dann häufig auch in den Kontakten mit anderen Ärzten und den Untersuchungen so ein bisschen allein gelassen, dass eben gesagt wird, die Untersuchungen sind unauffällig und dann war das Thema durch und keiner macht die Diagnose Reizdarm. Ich glaube, an irgendeinem Punkt müssen wir die Diagnose stellen und müssen wir die Diagnose dem Patienten an die Hand geben und ihm auch so eine gewisse Rückversicherung geben, dass nichts Ernstes vorliegt, aber trotzdem ihm ein Erklärungsmodell an die Hand geben. Du warst relativ zurückhaltend mit der Koloskopie, Jochen, du bist doch Gastroenterologe. Wann kommt die Koloskopie? Also du hast ja jetzt so ein bisschen den Pfad eingeschlagen, wie man das so im angloamerikanischen Bereich macht. Also wenn man mit den Kollegen Amerika, England, wo auch immer spricht, da machen die genau das so und sagen, nee, Koloskopie brauchen wir nicht für die Diagnose, weil da ist häufig nichts und wir können das klinisch mit den Dingen machen, die du gerade geschildert hast. Wir sind natürlich ein Endoskopieland, muss man ehrlicherweise sagen. Die Verfügbarkeit der Koloskopie ist sehr gut, ist auch überschaubar vom Preis. Wenn man überlegt, England oder in Amerika $1,000, dann ist das da vielleicht ein gutes Vorgehen. Aber wann kommt die Koloskopie? Weil am Ende ja die Koloskopie ja schon auch dann die Erkrankungen zeigt, die ja mit ähnlichen Beschwerden einhergehen kann. Und wenn man sie nicht durchführt, dann hat man sie ja auch nicht, diese Erkrankung. Ist man da nicht zu ungenau, um dann die Diagnose zu stellen?
Jein, muss man sagen. Also es kommt immer darauf an, ist das jetzt ein Patient, der eine lange Historie hinter sich hat mit ganz, ganz vielen Untersuchungen, unter anderem auch Koloskopie. Dann schaue ich mir immer diese Befunde an. Wie lange liegt das zurück? Was ist da genau gewesen bei der Untersuchung? Wie waren die Untersuchungsbedingungen? Ja, wenn da schon steht, der Darm war total verschmutzt oder wie auch immer, dann neige ich natürlich eher dazu, das zu wiederholen. Aber wenn in den letzten 3 Jahren 5-mal eine Koloskopie durchgeführt wurde, dann mache ich da jetzt nicht sofort eine erneute Koloskopie. Ich schaue auch, ob Biopsien entnommen wurden, zum Beispiel bei Patienten, wo die Diarrhoe im Vordergrund steht. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Wenn die Untersuchungen qualitativ gut waren und es hat nichts zu beanstanden gegeben und die Patienten sind nicht im Vorsorgealter und die Untersuchung ist nicht älter als 3 Jahre, dann stelle ich das erstmal zurück, würde das aber zu einem späteren Zeitpunkt, falls man nicht zurechtkommt, diagnostisch dann nochmal wieder aufgreifen. Wenn ich einen Patienten aber früh sehe in der Phase seiner Erkrankung, dann ist die Koloskopie auch bei der primären Aufarbeitung, sagen wir mal, innerhalb der ersten Wochen, gehört dann mit zum diagnostischen Programm. Also so würde ich das ein bisschen differenzieren.
Ja, so sehe ich das auch.
Wir diskutieren ja relativ viel eigentlich über, wer stellt die Diagnose. Und das, glaube ich, ist noch eine abschließend wichtige Frage, die wir diskutieren sollten. Weil aus meiner Sicht die eigentliche Diagnosestellung, sowohl die Verdachtsdiagnose als auch dann die definitive Diagnose, wenn alle Untersuchungen zusammengetragen sind, stellt meines Erachtens der Hausarzt. Ja, weil im Endeffekt, es gehört, das haben wir ja diskutiert, das Gespräch dazu, es gehört Stuhluntersuchung ein bisschen dazu, es gehört ein bisschen Laboruntersuchung dazu, mal ein Ultraschall und in Einzelfällen auch mal eine Endoskopie, die der Gastroenterologe macht. Aber aus meiner Sicht orchestrieren tut das alles der Hausarzt und der ist der erste und auch der dauerhafte Ansprechpartner. Seht ihr das auch so oder habt ihr da andere Meinungen?
Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, im optimalen Fall wäre das so. Aber ich glaube, wir dürfen da an der Stelle auch den Hausarzt nicht allein lassen. Ich meine, wenn wir überlegen, dass der Hausarzt ja alle Erkrankungen behandeln muss, die so auf ihn zukommen. Ich meine, der Reizdarm ist da gar nicht so selten, prozentual auf das gesamte Krankengut bezogen. Aber was die Anzahl der Erkrankungen angeht, dann ist sie doch sehr hoch beim Hausarzt. Also der muss irgendwie den Rücken behandeln, neurologisch gut sein, COPD, Herzinsuffizienz, Asthma. Das ist ja wirklich eine Menge. Und insofern, glaube ich, macht es schon Sinn, also das zumindest mache ich das so im Alltag, also selbst wenn ich die Patienten zur Diagnostik vorgestellt bekomme, sichte die Diagnostik, die durchgeführt ist und mache dann und ergänze die Diagnostik und bin dann bei dem Punkt, jetzt können wir die Diagnose Reizdarmsyndrom stellen, dann gebe ich die auch dem Patienten an die Hand und ich gebe auch dem Hausarzt letztlich die Diagnose, mit der er dann auch weiterarbeiten kann. Aber die Klarheit, die Diagnose zu stellen, ich glaube, das sollte der Gastroenterologe im Grunde genommen bewerkstelligen anhand der Untersuchungen, die dann durchgeführt sind, anhand der Patientenschilderung. Mir ist natürlich bewusst, 3, 4, 5 Minuten Medizin, aber man kann das durchaus auch in knapper Zeit, diese Diagnose stellen und auch dem Patienten eine gewisse Aufklärung geben, sodass dann dem Hausarzt schon auch überlassen bleibt, im Langzeitmanagement eingebunden zu sein, wenn es dann auch darum geht, verschiedene Therapien zu probieren. Aber ich finde, Diagnose müssen wir machen und müssen wir auch dem Hausarzt an die Hand geben und dem Hausarzt da an dieser Stelle unterstützen, es sei denn, es ist ein Hausarzt, der sich da besonders interessiert in diesem Gebiet, aber Unterstützung wäre gut und die Diagnose immer an die Hand zu geben, wäre auch gut. Ich bin immer ein Freund davon, dann auch abschließend eine Diagnose zu machen, wenn ein Patient sich ja zu mir mit einer Überweisung begeben hat, ja auch mit dem Wunsch von Hausarztseite, dass wir dann jetzt mal die Diagnostik komplettieren und sagen, was los ist. Ich weiß nicht, Jochen, du hast ja die Diagnostik auch so beschrieben, machst du dann am Ende, wenn du das gesichtet hast, mit dem Patienten gesprochen hast, dann die Diagnose für den Hausarzt und für den Patienten oder überlässt du das dann wieder dem Hausarzt?
Ja, also es gibt ja zwei Situationen. Du kriegst einen Patienten mit solchen Beschwerden überwiesen zur Koloskopie, sozusagen als Auftragsleistung, oder du kriegst überwiesen zur Abklärung von Beschwerden. Und spätestens dann, wenn zur Abklärung von Beschwerden das da ist, dann ist mir schon klar, dass der Hausarzt ungern die Verantwortung für die Diagnose übernehmen würde. Und dann übernehme ich diese Verantwortung. Wenn ich an dem Punkt bin, dass ich sage, das ist nach all meinen Eindrücken, nach all meiner Erfahrung, nach den Untersuchungsergebnissen ein Reizdarmsyndrom, dann übermittle ich diese Diagnose an Patientin, Patient bzw. Hausarzt und übernehme damit auch die Verantwortung. Völlig recht hat Martin, wenn er irgendwo sagt, ja, eigentlich spielt sich das im Orbit des Hausarztes ab. Der betreut den Patienten ja mit allen möglichen Aspekten. Aber meine Erfahrung ist, dass die Hausärzte in dieser heutigen Zeit diese Diagnose ungern stellen. Und das zeigen ja auch die Daten der Barmer Ersatzkasse, was da, wie lange es dauert, bis die Diagnose Reizdarmsyndrom gestellt wird und was da alles angestellt wird mit dem Patienten an diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen. Das zeigt ja diese Unsicherheit, diese Verantwortung zu übernehmen. Das war früher wahrscheinlich wesentlich leichter. Martin, sagst du denn das nicht bei deinen Patienten und dem Hausarzt, wenn du irgendwo das Gefühl hast oder die Diagnose gesichert hast? Das wirst du doch auch tun, oder?
Doch, du hast einen ganz wichtigen Aspekt mit eingebracht. Im Prinzip, wichtig ist, dass einer die Verantwortung übernimmt. Und meistens tut dies der Hausarzt und orchestriert die ganze Diagnostik und später dann auch die Therapie. Manchmal tut er es nicht. Das ist der Überweisungsschein, wo sozusagen unterschwellig dann mit drin steht, bitte die Therapie und Diagnostik übernehmen. Und dann muss einer die Verantwortung übernehmen und da stimme ich euch beiden zu. Dann ist das der Gastroenterologe, weil der die abschließende Diagnostik macht. Ja, liebe Zuhörer, das war's heute mal wieder auf der Verdauungscouch. Wir haben heute das Thema Reizdarm besprochen und einiges kontrovers und einiges doch recht im Einklang besprochen. Was haben wir heute gelernt? Was habe ich mitgenommen? Na, das Reizdarmsyndrom, das ist eine echte Erkrankung. Also das gibt es und es gibt ganz klare Diagnosekriterien, die erstmal mit Zuhören zu tun haben und dann mit einer Diagnostik, die sich anschließt. Die Diagnostik, die machen Hausarzt und Facharzt irgendwie Hand in Hand und wichtig ist, dass irgendeiner am Ende die Verantwortung übernimmt, erstens die Diagnose zu stellen und dann auch die Therapie zu übernehmen. Wir bedanken uns ganz herzlich für euer Interesse und hoffen, dass ihr doch einiges Neues erfahren habt und vielleicht den einen oder anderen Tipp für euch selber mitnehmen konntet. Bis bald und auf Wiederhören, wenn es das nächste Mal wieder heißt, herzlich willkommen auf unserer Verdauungscouch. Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.